Stell dir mal vor, also du lernst jetzt wirklich seit 5 Jahren Deutsch. Du hast da richtig Zeit reingesteckt?
Oh ja, das kennt man. Man ackert sich ab, kennt die Grammatik quasi im Schlaf.
Genau. Die Satzstruktur sitzt. Du hast sogar die 4 Fälle irgendwie so halbwegs unfallfrei drauf.
Ja.
Und dann?
Dann kommt der Praxistest.
Richtig. Du gehst hochmotiviert in dein allererstes richtiges Business-Meeting in Berlin. Du setzt dich an den Tisch, öffnest den Mund, bringst deine Argumente und, naja, du merkst einfach, wie sich die Atmosphäre im Raum so subtil verändert.
Lass mich raten. Sie schalten in diesen Modus, wo sie dich plötzlich behandeln wie den neuen Praktikanten.
Exakt so ist es. Innerhalb von Sekundenbruchteilen. Und du sitzt da und denkst dir halt, warum? Warum klinge ich für die immer noch wie ein absoluter Anfänger, obwohl der Satz grammatikalisch völlig fehlerfrei war?
Tja, und die bittere Wahrheit ist ja, das liegt meistens gar nicht an den hochkomplexen Fachbegriffen, die man vielleicht noch nicht auf dem Schirm hat.
Absolut nicht. Es liegt fast immer an einem einzigen winzigen Wort, das man völlig unbewusst einfach total überstrapaziert.
Das ist dieses klassische Plateauphänomen beim Sprachenlernen. Man erreicht so einen Punkt, an dem man im Alltag eigentlich perfekt überleben kann. Man findet den Bahnhof, man verhungert nicht.
Man kann sich halt verständigen, ja?
Genau, aber dieser letzte, entscheidende Schritt, also der Sprung von purem Funktionieren zu echter sprachlicher Brillanz, der fehlt dann irgendwie. Und genau da verraten uns diese unscheinbaren Alltagswörter.
Und genau das nehmen wir heute mal in unserer tiefen Analyse komplett auseinander. Willkommen dazu übrigens. Wir haben heute ein hervorragendes Lehrvideo von Deutschinfo und Training als Quelle. Da wird nämlich genau dieses Phänomen seziert.
Und zwar anhand eines Verbs, das wir wirklich alle inflationär benutzen, jeden einzelnen Tag. Das Verb machen.
Ja, das gute alte Machen. Unser Ziel heute ist also herauszufinden, warum uns dieses kleine Wort auf dem Weg zum C1-Niveau so im Weg steht. Und vor allem, wie wir es ersetzen können, um sofort kompetenter zu wirken.
Also wenn man sich mal überlegt, warum wir dieses Machen eigentlich so sehr lieben, da muss man sich in die Psychologie von einem Anfänger hineinversetzen.
Okay, wie meinst du das?
Naja, auf dem A1-Niveau ist Machen schlichtweg ein genialer Rettungsanker. Es ist quasi so eine Art semantisches schwarzes Loch.
Ein schwarzes Loch. Das ist ein cooles Bild.
Ja, weil es hat kaum eigene Bedeutung, aber es saugt die Bedeutung der Wörter auf, die man daneben stellt. Du kennst das spezifische Verb fürs Kochen nicht. Kein Problem, du sagst einfach Essen machen.
Oder du weißt nicht, wie man einen Motor repariert und sagst, Auto gut machen.
Exakt. Es signalisiert dem Gegenüber einfach nur, hallo, hier findet gerade irgendeine Handlung statt.
Ich sehe das ehrlich gesagt immer wie so ein Schweizer Taschenmesser.
Ah, okay. Wie genau?
Stell dir vor, du wirst unvorbereitet im Wald ausgesetzt, was ja im Grunde genau das Gefühl ist, wenn man eine neue Sprache im Alltag anwendet.
Absolut. Pure Panik am Anfang.
Eben. Und in dem Moment bist du unfassbar dankbar für dieses Taschenmesser. Du kriegst damit irgendwie die Konservendose auf, du schnitzt dir einen Stock, du überlebst.
Aber dieses Taschenmesserprinzip funktioniert halt nur bis zu einer ganz bestimmten Grenze.
Genau. Weil stell dir vor, du stehst dann plötzlich in einer absoluten High-End-Profiküche und sollst da ein filigranes Fünf-Gänge-Menü zubereiten und dann zückst du dein klappriges Taschenmesser.
Da schaut dich der Küchenchef natürlich völlig verständnislos an. Für C1, also für diese Profiküche, brauchst du das Skalpell, den feinen Sparschäler, das Filetiermesser.
Du brauchst einfach Präzision. Und das ist ja auch das, was die Quelle so betont. Auf höheren Leveln muss man diese Passivität ablegen.
Richtig. Nehmen wir direkt mal das erste konkrete Beispiel aus dem Video. Ein Anfänger sagt nachmittags vielleicht, ich habe meine Arbeit gemacht.
Ist ja auch nicht falsch, oder?
Das versteht jeder.
Jeder versteht es, ja. Aber es ist komplett flach. Jemand auf dem C1-Niveau sagt stattdessen, ich habe meine Arbeit erledigt.
Wahnsinn. Und da spürt man ja sofort diesen krassen psychologischen Unterschied. Erledigt hat ein ganz anderes Gewicht. Wie würdest du diesen Unterschied fühlen, wenn dir das jemand sagt?
Also wenn ich sage, ich habe etwas gemacht, dann war ich vielleicht einfach nur 8 Stunden körperlich anwesend und habe halt Tasten gedrückt. Aber erledigt, da schwingt dieses herrliche Gefühl mit, einen Punkt auf so einer mentalen Checkliste radikal abzufacken.
Das Projekt ist vom Tisch. Es transportiert totale Kompetenz und auch diesen Abschluss.
Genau. Und das Video hat ja noch so ein schönes Beispiel, wo es um diese Aktivität geht. Da ging es um den Urlaub, richtig?
Ja, ein sehr gutes Beispiel. Da hieß es, diesen Sommer machen wir eine Urlaubsreise nach Italien. Und der Vergleichssatz war, diesen Sommer unternehmen wir eine Urlaubsreise.
Okay, unternehmen. Warum klingt das jetzt so viel reifer?
Weil machen ja so ein bisschen impliziert, dass man die Reise einfach wie ein Konsumgut behandelt. Man konsumiert den Urlaub halt. Unternehmen hingegen, das kommt von Unternehmertum, von aktiver Gestaltung.
Ah, verstehe. Man ist quasi der Architekt seiner eigenen Erfahrung.
Exakt. Und genau das ist der Punkt, den du dir als Zuhörer jetzt wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen musst. Wenn du präzise Verben wählst, demonstrierst du eben nicht nur, dass du Vokabeln gepaukt hast.
Sondern du zeigst echte intellektuelle Tiefe. Du zeigst, hey, ich habe die Nuancen hier verstanden. Das verändert ja sofort, wie die Leute dich wahrnehmen.
Absolut. Aber bevor wir das machen, jetzt komplett feierlich zu Grabe tragen und nie wieder in den Mund nehmen?
Ja, da gibt es in der deutschen Sprache ja leider noch diesen fiesen Zwischenschritt.
Oh ja, die Präfixe. Die deutsche Sprache liebt es einfach, irgendwelche winzigen Silben vor ein Basisverb zu kleben.
Und damit völlig neue Welten zu erschaffen. Aus Machen wird dann durch diese Vorsilben plötzlich was komplett anderes.
Das ist eine ganz typische Entwicklungsphase auf dem Weg zur fließenden Beherrschung. Man behält das vertraute Verb, aber man modifiziert es.
Zum Beispiel dieser Hochzeitstermin aus der Quelle. Man sagt dann nicht, wir haben einen Termin gemacht, sondern wir haben einen Termin ausgemacht.
Richtig. Und dann gibt es Beispiele, die plötzlich sogar richtig emotional werden. Erinnerst du dich an das Szenario mit der Oma?
Oh ja, das ist mir beim Lesen echt aufgefallen. Da hieß es nicht, sie hat in ihrer Kindheit schlimme Dinge gemacht. Nein, sie hat eine schwere Zeit durchgemacht.
Allein durch dieses kleine Wort durch, das gibt dem Satz eine unfassbare Schwere.
Absolut. Es impliziert ja fast so einen Tunnel. Man muss auf der einen Seite rein in die Dunkelheit, in den Schmerz und sich dann bis zur anderen Seite hindurchkämpfen. Ein extrem starkes Bild.
Das zeigt einfach die immense Kraft dieser deutschen Präfixe. Sie fügen dem Verb so eine räumliche oder zeitliche Dimension hinzu.
Okay, aber ganz ehrlich, ich muss da jetzt mal kurz reingrätschen und für alle in die Bresche springen, die diese Sprache gerade lernen. Das ist doch ein absoluter Albtraum.
Ein Albtraum? Wie meinst du das genau?
Na, überleg doch mal. Warum in aller Welt sollte ich mich als Lernender mit diesen winzigen, extrem verwechselbaren Vorsilben rumquälen? Ich meine, anmachen, ausmachen, zumachen, aufmachen, durchmachen, abmachen, das ist doch Irrsinn.
Ja, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, das stimmt.
Wenn ich in einem ernsten Gespräch statt durchgemacht aus Versehen abgemacht sage, ist doch der komplette emotionale Moment ruiniert. Ist das nicht ein unglaublich ineffizienter und fehleranfälliger Weg?
Da spricht die pure Frustration und das verstehe ich total.
Wäre es da nicht viel schlauer, einfach direkt ein eindeutiges neues Verb wie leiden oder vereinbaren zu lernen?
Deine Kritik ist da absolut berechtigt und faszinierenderweise bestätigt das Lehrvideo das sogar indirekt.
Echt jetzt? Das Video gibt mir recht?
In gewisser Weise ja. Diese Präfixverben sind wichtig, keine Frage. Aber sie sind eigentlich eher ein Merkmal von so B1- oder B2-Niveau.
Ah, okay. Der Zwischenschritt eben.
Genau. Der Lehrer im Video macht deutlich, dass man auf dem echten C1-Niveau diese zusammengebastelten Machen-Konstruktionen eigentlich schon wieder verlässt.
Gott sei Dank.
Ja, der absolute Goldstandard, wo die Sprache dann richtig elegant wird, der liegt woanders.
Nämlich?
In den festen Redewendungen.
Ah, die Redewendungen. Für mich sind feste Redewendungen ja so etwas wie sprachliche Maßanzüge.
Das ist ein interessanter Vergleich. Führe den mal weiter aus.
Naja, wenn du morgens überlegst, was du anziehst, könntest du versuchen, selbst Nadel und Faden zu nähen und dir spontan ein Hemd zu nähen.
Das wäre dann der Versuch, mit Präfixen und komplizierter Grammatik was Neues zu basteln?
Exakt. Das kann gut gehen, aber meistens reißt halt irgendwo die Naht auf. Oder du greifst einfach in den Schrank, holst diesen perfekt geschnittenen Maßanzug raus, ziehst ihn an und wirkst sofort souverän.
Ohne dass du vorher viel Arbeit investieren musstest. Du musstest ihn nicht selbst schneidern, du musstest ihn nur im richtigen Moment anziehen.
Genau das. Diese sprachliche Eleganz aus der Dose, wie man das nennen könnte, macht das Sprechen so viel leichter. Welchen Maßanzug schauen wir uns als erstes an?
Starten wir mit sich bezahlt machen.
Okay, sich bezahlt machen. Das klingt im ersten Moment ja total profan, fast schon buchhalterisch. Da geht's um Geld, oder?
Interessanterweise wird das in der Praxis oft viel, viel subtiler verwendet.
Inwiefern?
Ja, es kann um Finanzen gehen, wie eine erfolgreiche Immobilieninvestition, aber viel öfter geht es um den, sagen wir mal, Return on Investment von unsichtbaren Werten.
Also Zeit, Schweiß, kognitive Anstrengung.
Genau. Das Video bringt da das Beispiel von einem intensiven Deutschtraining, das am Ende zur bestandenen Prüfung führt. Da sagt man dann, all die Abende über den Büchern haben sich bezahlt gemacht.
Ah, das drückt also aus, dass so ein initialer Schmerz zu einer verdienten Belohnung geführt hat. Richtig.
Das ist doch so viel eleganter, als einfach nur zu sagen, es war gut, dass ich gelernt habe.
Absolut. Und wie ist das in sozialen Situationen? Da muss man ja oft diplomatisch sein. Da gibt es doch auch diese schöne Wendung mit dem Unterschied, oder?
Du meinst einen Unterschied machen, beziehungsweise meistens eher verneint keinen Unterschied machen.
Genau. Das klassische Szenario, das auch im Video vorkam. Jemand fragt dich, ob ihr lieber zum Spanier oder zum Italiener essen gehen wollt.
Und ein Anfänger sagt dann vielleicht einfach, ist mir egal.
Und ganz ehrlich, ist mir egal ist sozial gesehen echt ein Minenfeld.
Oh ja, das kann extrem schnell nach hinten losgehen.
Weil es klingt halt sofort disinteressiert oder passiv-aggressiv. Als hätte man einfach gar keine eigene Meinung. Man zwingt dem anderen komplett die Entscheidung auf.
Wie löst der Maßanzug das Problem?
Wenn ich diesen feinen Satz nutze, das macht für mich keinen Unterschied, beides ist hervorragend, dann ändert sich die komplette Dynamik.
Weil du signalisierst, dass du darüber nachgedacht hast.
Exakt. Ich habe beide Optionen intellektuell abgewogen, ich sehe den Wert in beiden und ich gebe dir jetzt gnädigerweise die Freiheit, die Wahl zu treffen. Das ist eine unfassbar höfliche Art, keine Entscheidung zu fällen.
Sehr gut analysiert. Und das bringt uns direkt zu einer Situation, die wir alle aus dem beruflichen Alltag kennen. Du bist neu im Job, dir wird eine Aufgabe zugeteilt.
Oh Gott, ja.
Ein neues Softwaresystem, das man noch nie im Leben gesehen hat.
Genau. Wie reagierst du da, ohne direkt völlig inkompetent zu wirken?
Wenn du da sagst, ich kann das nicht machen oder ich kenne das nicht, dann läuten beim Chef natürlich alle Alarmglocken.
Was wäre stattdessen der richtige Satz? Hier kommt der nächste Anzug, ich werde mich damit vertraut machen. Das ist für mich pure psychologische Magie.
Weil man die Unwissenheit so elegant verpackt.
Ja. Du gibst zu, dass du gerade keine Ahnung hast, aber du verpackst das in absolute Proaktivität. Du sagst eigentlich, Chef, ich übernehme ab sofort die Verantwortung für meinen Lernprozess.
Und das Wort vertraut machen impliziert ja fast den Aufbau einer Beziehung zu dieser Aufgabe. Du gehst professionell auf Distanz zu deiner eigenen Unwissenheit.
Du kaufst dir damit einfach Zeit und Vertrauen.
Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie sich diese Beispiele im Lehrvideo so weiterentwickeln, da sehen wir eine ganz klare Eskalationsstufe.
Oh ja. Wir verlassen jetzt die harmlose Welt der Restaurants und begeben uns in die komplexere Erwachsenenwelt, da wo es ungemütlich wird.
Es geht um unerfüllte Erwartungen, Konflikte und rechtliche Machtverhältnisse.
Das gelobte Land der Bürokratie und der passiven Aggression. Da brauchen wir hartes rhetorisches Geschütz. Fangen wir an mit der zwischenmenschlichen Enttäuschung.
Hast du ein Beispiel?
Ja. Du hast diesen Kollegen. Der verspricht dir hoch und heilig, bei einem Projekt zu helfen. Die Deadline rückt näher, du wartest und absolut nichts passiert.
Ah, das ist der perfekte Moment für keine Anstalten machen. Der Kollege macht keine Anstalten, mir zu helfen.
Ich liebe diesen Ausdruck abgöttisch.
Warum?
Weil er die Frustration so dermaßen präzise auf den Punkt bringt.
Man beschwert sich ja nicht nur über die fehlende Hilfe, oder?
Eben nicht. Du beschwerst dich darüber, dass nicht einmal die Illusion einer Bemühung existiert. Anstalten machen bedeutet ja Vorbereitungen treffen, sichtbare Signale senden.
Und wenn jemand keine Anstalten macht?
Dann verweigert er dir nicht nur die Tat an sich, sondern er verweigert dir sogar den Respekt, wenigstens so zu tun, als würde er sich bemühen. Das beschreibt diese schmerzhafte Lücke zwischen Wort und Tat.
Das ist wirklich ein hervorragendes Werkzeug, um Verhalten auf einem sehr hohen sprachlichen Niveau zu kritisieren. Aber es wird noch eine Spur existenzieller.
Beim nächsten Ausdruck, richtig? Da hat das Video ja ein ziemlich intensives Beispiel gewählt.
Ja, da ging es um ein Adoptivkind, das seine biologischen Eltern ausfindig machen möchte.
Das hat mich beim Lesen auch echt kurz schlucken lassen. Das ist kein banales Beispiel. Wenn man sagen würde, ich möchte meine Eltern finden, das klingt fast wie so ein Versteckspiel im Garten.
Weil finden oft so ein Zufallsprodukt ist. Man findet einen 10-Euro-Schein.
Genau, aber ausfindig machen, das atmet ja förmlich den Staub von alten Archiven. Das impliziert jahrelange Detektivarbeit, Hürden, Rückschläge.
Es ist ein extrem proaktiver, fast schon forensischer Prozess.
Ein sehr starkes Wort.
Und diese Art von Vokabular brauchen wir ja auch, wenn wir uns in förmlichen, rechtlichen Auseinandersetzungen bewegen.
Wo Emotionen uns nicht mehr weiterbringen und wir die kühle Logik des Systems nutzen müssen. Das bringt uns zur absolut schwersten intellektuellen Waffe in dieser Liste.
Mein Favorit: Ansprüche geltend machen. Das ist der Moment, wo du mental diese schwere Lederaktentasche auf den Tisch des Sachbearbeiters knallst.
Ein herrliches Bild. Das Beispiel in der Quelle war ja klassisch. Du hattest einen Unfall, bist nicht schuld und die Versicherung weigert sich zu zahlen. Wie reagieren wir da instinktiv? Wir werden sofort emotional. Wir wollen schreiben. Das ist unfair, ich bin wütend. Geben Sie mir mein verdammtes Geld.
Was natürlich genau der falsche Weg ist.
Absolut. Wenn du das abschickst, landest du beim Sachbearbeiter ganz unten im Stapel. Du wirst nicht ernst genommen.
Und was passiert, wenn du schreibst, hiermit mache ich meine Ansprüche geltend?
Dann passiert etwas Faszinierendes. Du nutzt diesen berühmten deutschen Nominalstil. Du machst aus dem Verlangen einen Nomen, den Anspruch, und du nimmst dich selbst, dein weinendes, wütendes Ich, komplett aus der Gleichung raus.
Du sprichst also nicht mehr als Privatperson?
Nein. Du leihst dir plötzlich die Autorität des gesamten juristischen Systems. Geltend machen bedeutet, ich sorge dafür, dass etwas Gültigkeit erlangt. Der Sachbearbeiter liest das und weiß sofort. Okay, die Person hat das Spiel verstanden. Die hat vielleicht sogar einen Anwalt.
Du dekonstruierst hier wirklich sehr schön, warum diese formelle Sprache oft so distanziert wirkt. Es ist keine Schwäche, Emotionen wegzulassen, sondern pure strategische Machtausübung.
Danke. Und während wir hier gerade so über Perfektion, Autorität und fehlerfreie Systeme reden, wir müssen da noch über ein kleines Detail in unserem Ausgangsmaterial sprechen.
Oh ja? Du meinst diesen völlig kuriosen Bruch in der Quelle?
Ja. Ist dir das auch sofort aufgefallen, als du das Transkript gelesen hast?
Allerdings. Der Lehrer steht da, voller pädagogischem Elan.
Und kündigt großspurig an, heute werde ich euch 7 essentielle Redewendungen beibringen. Er blendet sie sogar alle in einer wunderschönen Liste ein.
Und eine dieser Redewendungen auf der Liste lautet verantwortlich machen.
Genau. Und dann tauchen wir ins Video ein. Er erklärt bezahlt machen, einen Unterschied machen, vertraut machen, Anstalten machen, ausfindig machen und geltend machen. Das sind 6.
Und weißt du, was er mit der 7. macht? Er lässt sie einfach komplett unter den Tisch fallen.
Verantwortlich machen wird im gesamten restlichen Verlauf mit keinem einzigen Sterbenswort mehr erwähnt. Kein Beispielsatz, keine Erklärung. Er hat es schlicht und ergreifend vergessen.
Das ist wirklich eine wunderbare, fast schon ironische Pointe. Wir analysieren hier akribisch, wie man sich auf höchstem C1-Niveau völlig fehlerfrei ausdrückt.
Und die Quelle selbst patzt bei der simpelsten Grundregel. Wenn du 7 Dinge ankündigst, dann liefere auch 7 Dinge ab.
Aber weißt du was? Anstatt uns jetzt darüber lustig zu machen, finde ich, können wir daraus eine sehr tiefgründige Lehre ziehen.
Echt? Wie meinst du das?
Ja, wir alle haben doch oft diese Illusion, dass C1-Kurse, Lehrbücher oder Muttersprachler so völlig fehlerfreie, mathematisch perfekte Systeme sind.
Stimmt. Und deshalb hat man oft auch Angst, überhaupt zu sprechen.
Richtig. Weil man denkt, man stört diese Perfektion mit den eigenen Anfängerfehlern. Aber dieser kleine Patzer zeigt uns doch die Realität der Wissensvermittlung.
Dass Sprache einfach chaotisch ist.
Ja. Sie wird von Menschen gemacht und von Menschen gelehrt. Ein Skript wird in letzter Minute gekürzt. Beim Videoschnitt pennt jemand kurz und zack ist da eine Lücke.
Wenn also selbst der C1-Lehrer mitten im Satz den Faden verliert, dann nimmt das doch wirklich unglaublich viel Druck von den Schultern von jedem, der die Sprache lernt.
Genau, das meine ich. Und die Ironie ist ja wirklich kaum zu überbieten. Wen können wir denn jetzt dafür verantwortlich machen?
Niemanden. Es ist halt einfach menschlich. Und es ändert ja auch überhaupt nichts am Wert von den anderen 6 Ausdrücken, die wir gerade seziert haben.
Absolut nicht. Und das bringt uns eigentlich direkt zum Kern unserer heutigen Reise. Was wir hier gesehen haben, ist nicht einfach nur so eine stupide Vokabelliste zum Auswendiglernen.
Sondern?
Es ist eine echte Evolution des Denkens.
Das stimmt. Fassen wir das doch am Ende nochmal kurz zusammen. Wir haben quasi bei 0 angefangen. Beim A1-Niveau, wo Machen unser unzerstörbares Schweizer Taschenmesser ist.
Es schneidet vielleicht nicht schön, aber es rettet einem das Leben.
Genau. Dann haben wir gesehen, wie man versucht, das Messer mit diesen Präfixen ausmachen, durchmachen, irgendwie aufzurüsten, was aber extrem fehleranfällig ist.
Und schließlich haben wir das Taschenmesser weggelegt und sind in die Welt der Maßanzüge eingetaucht.
In die Welt der Redewendungen, ja. Ansprüche geltend machen, keine Anstalten machen. Dinge, die unsere komplette soziale Ausstrahlung verändern.
Sie geben uns diplomatische Flexibilität und verleihen uns auch diese rechtliche Autorität. Der Schritt von ich mache etwas zu ich mache meine Ansprüche geltend, das ist der Schritt zum aktiven, selbstbewussten Gestalten.
Man zeigt, dass man die Spielregeln der Gesellschaft verstanden hat. Und genau das ist der konkrete Mehrwert, den du als Zuhörer heute direkt anwenden kannst.
Egal in welcher Sprache man gerade unterwegs ist.
Genau. Beobachte dich ab morgen mal selbst. Ertappe dich. Wenn du in einem Meeting sitzt und merkst, dass du schon wieder ein generisches Machen oder Tun verwenden willst, halte einfach mal für 2 Sekunden inne.
Frag dich, welches spezifische Werkzeug verlangt diese Situation gerade?
Kann ich das vielleicht erledigen, unternehmen oder vereinbaren? Wenn du anfängst, diese präzisen Ausdrücke einzubauen, wirst du sofort spüren, wie dein Umfeld anders auf dich reagiert.
Man wird einem viel aufmerksamer zuhören.
Um es mit unserer Liste zu sagen, es macht sich sofort bezahlt.
Dem habe ich eigentlich kaum noch etwas hinzuzufügen, außer vielleicht einen kleinen Gedanken, den du jetzt noch mitnehmen kannst, wenn du den Podcast, die Analyse gleich ausschaltest.
Hau raus.
Wir haben jetzt dekonstruiert, wie psychologisch aufgeladen ein simples Wort wie machen in einer Fremdsprache sein kann. Und das zwingt uns fast unweigerlich zu einer Reflexion über uns selbst.
Okay, das wird jetzt philosophisch?
Ein bisschen. Denke heute Abend mal darüber nach, welche von diesen Taschenmesserwörtern benutzt du eigentlich jeden einzelnen Tag völlig unbewusst in deiner eigenen Muttersprache?
Oh krass, wo greift man aus reiner Bequemlichkeit zu sprachlichen Abkürzungen?
Genau. Und die viel wichtigere Frage, welche gedankliche Präzision im Umgang mit deinen eigenen Emotionen und deinen Mitmenschen geht dir vielleicht jeden Tag verloren, nur weil du aus Gewohnheit das erstbeste, unspezifische Wort wählst?
Wahnsinn. Das ist wirklich eine Frage, die nachklingt. Präzision in der Sprache formt letztendlich die Präzision unserer Gedanken.
Wenn wir unsere Wörter schärfen, schärfen wir unseren Blick auf die Welt.
Ein perfektes Schlusswort. Danke, dass du heute wieder dabei warst und dir die Zeit genommen hast, mit uns in die Tiefe zu gehen.
Hoffentlich mit einigen echten Aha-Momenten.
Das hoffen wir sehr. Bleib kritisch, bleib neugierig und wir hören uns beim nächsten Mal.